war das Sonntagskind der Republik und auf einmal wurde er der Pechvogel, es wurde tragisch, sein Sohn Stefan starb. Es gab diese Vorwürfe, gesundheitliche Probleme. Und ich wollte eigentlich erzählen, was das auch mit uns Fans oder mit Menschen, die ihn auch gut kannten, gemacht haben, wie die das erlebt haben, wie die sich dieses traurige Ende, das diese Biografie gefunden hat, wie die das für sich einordnen. Das wollte ich erzählen. Das hat mich mehr interessiert.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober. Ja, das ist für euch nichts Neues, das glaube ich. Aber damit ist etwas verbunden, was es heute, ab heute zu sehen gibt bei Magenta TV, später auch bei Arte und im ZDF. Eine neue Dokumentation über Franz Beckenbauer mit dem Titel Beckenbauer, der letzte Kaiser. Ein dreiteiliger Dokumentationsblick von Regisseur Thorsten Körner. Der hat schon mal als Buchform eine Biografie über Kaiser Franz Beckenbauer geschrieben mit dem Titel Der freie Mann. Jetzt hat er sich nochmal als Regisseur an bewegte Bilder begeben. Thorsten Körner hat unter anderem die Unbeugsamen gedreht oder auch die Dokumentation Die schwarzen Adler. Da hatte ich ja mal hier in Bosses Bundesliga-Blog den Rigobert Gruber als Gast gehabt. Es ging um dunkelhäutige Nationalspieler, deutsche Nationalspieler, unter anderem eben Rigobert Gruber. Also Thorsten Körner und Fußball, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und Franz Beckenbauer und Thorsten Körner erst recht, denn er hat ja diese Dokumentation zum Lesen geschrieben. Jetzt gibt es sie zu schauen. Das ab heute, 31. Oktober, deswegen habe ich das Datum nochmal erwähnt, bei Magenta TV. Ja, alle kriegen jetzt lange Gesichter und sagen, ja, habe ich nicht. Ja, deswegen der Hinweis, Arte und ZDF werden Anfang Januar dann diese Dokumentation ausstrahlen. Thorsten Körner ist heute mein Gast und mit ihm habe ich gesprochen über diese Dokumentation Beckenbauer, der letzte Kaiser. Ging es da wieder nur um Fußball, um Tore, um Aktionen, um die sportliche Karriere? Geht es um den Menschen Franz Beckenbauer? Das ist ja, ja eine Lichtgestalt gewesen, dem ist ja alles zugefallen. Aber will ich damit nicht abwerten, dass er nicht eine Qualität hat, um Gottes Willen. Aber sein Leben ging ja doch recht leicht, floss so dahin, der schwebte so durchs Leben. Ja, bis in den letzten Jahren, wo dieses Sommermärchen hinterfragt wurde, wie Deutschland denn die Weltmeisterschaft bekommen hat 2006. Und wer denn alles wie viel bezahlt hat, um entsprechende Stimmen zu bekommen. Da hat man Franz Beckenbauer so ein bisschen vom Sockel geholt oder sagen wir mal, die Tauben haben auf dieses Denkmal draufgekackt, um es mal deutlich zu nennen. Ich habe diese Dokumentation bereits sehen können, bin da sehr von angetan und zwar angetan. Ich bin jetzt nicht begeistert. Begeistert wäre Euphorie, wäre hey, sondern angetan heißt, es hat mich berührt, was ich gesehen habe. Ich habe Franz Beckenbauer nur spielen sehen, bin noch mal ein bisschen älter, habe diesen Menschen natürlich auch vom Spieler zum Teamchef, zur Lichtgestalt werden sehen. Ich habe das Leben ja quasi von außen sehr weit weg beobachtet. Und das jetzt in so einer dreiteiligen Dokumentation noch mal vor, ja, im wahrsten Sinne des Wortes vorgeführt, aufgeführt zu bekommen mit Reaktionen von bekannten Personen, die ihn begleitet haben im Leben. Das hat mich berührt, muss ich wirklich sagen. Deswegen nicht der Begriff begeistert, denn das würde was Falsches ausdrücken. Ich bin von dieser Dokumentation sehr angetan. Mein Gast heute, Thorsten Körner. Bevor es losgeht, ganz klar nochmal eben ein paar Infos zu meiner Person. Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, über 1800 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert. Arbeite aktuell für Sky, das ZDF, einige Radio- und Streaming-Sender. Und habe Welt- und Europameisterschaften kommentiert und bin seit langer Zeit mit diesem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Wenn ihr den Kontakt zu mir sucht, lieben gerne. Ich glaube, alle sozialen Medien werden von mir bespielt. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Und jetzt das Gespräch mit meinem Gast Thorsten Körner über seine Dokumentation, die heute das allererste Mal bei Magenta TV zu sehen ist, ab Januar, Anfang Januar bei Arte und im ZDF. Beckenbauer, der letzte Kaiser. Ich muss nochmal sagen, Thorsten Körner hat sich gequält in unserem Gespräch. Schwer erkältet, Husten. Also ihm ging es dann wirklich gar nicht gut. Aber nochmal, falls er diese Ausgabe nochmal hören sollte, vielen, vielen Dank, Herr Körner. Klasse. Dankeschön fürs Durchhalten, fürs Stehvermögen. Auch das zeichnet ja einen Fußballer aus. Aber jetzt geht's endlich rein in das Gespräch mit dem Regisseur Thorsten Körner und die Dokumentation Franz Beckenbauer, der letzte Kaiser. Thorsten Körner darf ich begrüßen, bekannter Journalist und Regisseur vor allen Dingen, der nicht nur als Fußballfan, sondern eben in dieser Aufgabe als Regisseur ein ganz neues Projekt umgesetzt hat. Und das wird heute das allererste Mal auf die Antenne gehen, wie das so schön heißt. Thorsten Körner, auf was dürfen sich die Fußballfans denn freuen?
Ich hoffe auf eine ungewöhnliche Erzählung über Franz Beckenbauer und über eine Fußballbiografie, die vielleicht ein bisschen anders gestrickt ist als andere Fußballbiografien.
Eine Biografie zum Gucken, nicht zum Lesen. Das ist für manche einen in der heutigen Zeit sicherlich sehr angenehm. Bücher lesen ist so ein bisschen auf dem Rückwärtsgang. Beckenbauer, der letzte Kaiser, ist es überschrieben. Klar, Beckenbauer, wir wissen alle, das ist nun mal der Kaiser Franz Beckenbauer. Heute wird es veröffentlicht. Wo genau kann man es dann sehen?
Man kann es erstmal bei Magenta Stream ab Ende Oktober und Entschuldigung, bin ganz schrecklich erkältet. Und dann kann man es bei Arte sehen und ab Januar und auch später nochmal im ZDF in einer anderen Fassung.
Franz Beckenbauer, das ist ja eine Persönlichkeit als Sportler, als Spieler, als Fußballer, als Privatperson. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll. Und Sie, Thorsten Körner, werden vielleicht auch die Frage sich gestellt haben als Regisseur dieser Dokumentation. Was kommt rein, was lasse ich raus? Wie schwer war das denn für Sie, zu sagen, diese Dinge sind wichtig, aber die passen zeitlich nicht mehr rein?
Na, das Gute war, ich habe schon ein bisschen geübt. Ich habe vor 20 Jahren Biografie über Franz Beckenbauer geschrieben und habe mich natürlich da mit dem Material intensiv auseinandergesetzt und habe natürlich andere Biografien auch und auch andere Dokumentationen studiert. Insofern war das gar nicht so schwer, eigene Schwerpunkte zu setzen, aber Sie haben natürlich recht, man muss auch viel schönes Material weglassen können.
Sie sind Grimme-Preisträger, haben unter anderem die Schwarzen Adler umgesetzt. Das durfte ich hier auch in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog mal vorstellen mit dem Rigobert Gruber. Da ging es um die dunkelhäutigen Nationalspieler in der Nationalmannschaft. So gesehen ist Ihnen das Thema Fußball an sich ja nicht neu gewesen. Jetzt habe ich eingangs gesagt, dass Sie auch privat Fußball interessiert sind. Ist das Voraussetzung, um sich dieses Themas, dieses Menschen Beckenbauer nähern zu können?
Naja, man muss wahrscheinlich nicht unbedingt selbst Fußball gespielt haben, aber man sollte schon eine Kenntnis der Fußballkultur mitbringen. Und das ist natürlich leichter, wenn man selbst Fußballanhänger ist, wenn man selbst gespielt hat. Ich habe selbst sehr intensiv gespielt als Kind und Jugendlicher, war immer dicht an der Fußballgeschichte dran, habe mich immer für die Biografien des Fußballs interessiert. Insofern hat das natürlich geholfen, diese Biografie zu schreiben und diesen Film zu machen.
Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, also ich weiß, wie ich alt bin, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, Herr Körner, aber ich habe halt Franz Beckenbauer noch spielen sehen. Ich weiß, wie er aus den USA wieder zu Hamburger SV zurückkehrte, welche Sensation es damals gewesen ist. Aber es gibt natürlich auch Fußballfans von heute, die haben einen Franz Beckenbauer nicht spielen sehen, die vielleicht sogar den Namen nicht unbedingt kennen, aber natürlich auf Dokumentationen stehen. Haben Sie das auch so im Hinterkopf gehabt, zu sagen, ich muss auch für diese Leute, die Franz Beckenbauer jetzt gar nicht kennen, irgendwie eine Annäherung zu dieser Person schaffen?
Also Fußballfans, sage ich mal, über 20 in Deutschland, die Beckenbauer gar nicht kennen, das kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich baue denen auch eine Brücke, weil wir rekapitulieren ja seine Karriere und wir zeigen, glaube ich, in ungewöhnlich langer Art und Weise auch, wie er gespielt hat. Also man kann sich da auch sein Urteil bilden, wie er agiert hat als Libero. Und das war ja auch ein ganz besonderes Spiel, das er gepflegt hat, auch im Vergleich zu vielen anderen Stars seiner Zeit. Also von daher glaube ich, dass ich allen was bieten kann mit dem Film, diejenigen, die Franz Beckenbauer gut kennen, wie wir beide, aber vielleicht auch denjenigen, die Beckenbauer jetzt erst durch diese Dokumentation kennenlernen.
Ich habe diese Dokumentation auch über die Nationalmannschaft gesehen, über Bayern München. Damals ist ja auch eine, die ist noch gar nicht so lange her, habe ich hier auch vorstellen dürfen. Habe damals den Darsteller von Franz Beckenbauer im Gespräch gehabt. Und da gibt es ja zuletzt durchaus immer wieder mal Dokumentationen, wo man Franz Beckenbauer sieht. Und ich habe so den Eindruck, Es war eine Persönlichkeit. Allein dieser Begriff Persönlichkeit sagt schon eine ganze Menge über ihn aus als Spieler, als Mensch. Man sagt immer eine Lichtgestalt, eine gewisse Aura. Haben Sie ihn jemals getroffen, um dieses persönliche Erlebnis auch mal gehabt zu haben?
Ja, ich habe ihn ziemlich häufig getroffen. Ich habe ja 2002, 2003 eine Biografie über ihn geschrieben und die hat er sehr unterstützt und habe ihn häufig ins Stadion begleitet. Er hat mich auch mal zu seiner Mutter mitgenommen und habe im Vorfeld der WM 2006 hier ein paar Veranstaltungen auch in der Bundesrepublik mit ihm besucht, wo er Stargast war sozusagen. Also ich habe ihn ziemlich aus der Nähe erleben können und war immer freundlich, immer umgänglich, bodenständig. Und ich glaube, der Ruf, den er hatte, eben dieser freundliche, zugewandte Mensch zu sein, dass man das nur durchhält über Jahrzehnte, wenn man das nicht spielt, sondern man muss das sein. Und das war er ganz sicherlich.
Das wird immer so hervorgehoben. Ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, bekannt wie ein bunter Hund, ist nicht negativ gemeint, sondern er wird auch erkannt wie ein bunter Hund. Jeder kennt ihn, jeder will mit ihm irgendwas machen. Gut, damals gab es noch keine Selfies, als er gespielt hat, da waren es noch die Autogramme. Aber das wird immer wieder gesagt, er war nett, er war sympathisch, er hat niemand abgewiesen, sondern stand alle zur Verfügung. Und dann kommt nach hinten raus das WM, das Sommermärchen 2006, wo, meint man, Unregelmäßigkeiten gewesen sind. Und dieser herausragende Sportler wird jetzt von der deutschen Öffentlichkeit das allererste Mal, glaube ich, so richtig angeschossen. Das hat er vorher, glaube ich, gar nicht mal so erlebt. Sie haben danach ja Kontakt mit ihm noch gehabt. Wie hat er das aufgenommen, dass auf einmal diese Lichtgestalt, der letzte Kaiser, dieser Mensch auf einmal heftig in der Öffentlichkeit kritisiert wird, statt dankbar zu sein?
Na, ich habe keinen Kontakt mehr nach 2016 gehabt. Also wie er unmittelbar auf diese Anwürfe reagiert hat, weiß ich nicht selbst aus eigenem Erleben. Ich habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die ihn noch getroffen haben. Und das hat ihn sicherlich bestürzt, das hat ihn sicherlich mitgenommen und das hat ihn sicherlich in seiner Existenz angegriffen. Leider hat er wenig dazu beigetragen, auch das selbst aufzuklären, worum es da eigentlich ging bei diesen verschleierten Zahlungen. Das Interessante für mich war aber, ich hatte keinen Ehrgeiz, mit dieser Dokumentation dieses vermeintliche Geheimnis des Sommermärchens aufzuklären. Daran sind schon andere Gerichte, Anwaltskanzleien etc. bis heute gescheitert und auch der Prozess, der gerade in Frankfurt abläuft, bringt da wenig Licht ins Dunkel. Mir war eigentlich wichtiger zu zeigen, wie dieses Glückskind der Bundesrepublik, das er ja war, der hat ja immer sowas, das unverschämtes Glück geradezu, dass das auf einmal, er war das Sonntagskind der Republik und auf einmal wurde er der Pechvogel, es wurde tragisch, sein Sohn Stefan starb, es gab diese Vorwürfe, gesundheitliche Probleme. Und ich wollte eigentlich erzählen, was das auch mit uns Fans oder mit Menschen, die ihn auch gut kannten, gemacht haben, wie die das erlebt haben, wie die sich dieses traurige Ende, das diese Biografie gefunden hat, wie die das für sich einordnen. Das wollte ich erzählen. Das hat mich mehr interessiert.
Ich habe das schon vorab sehen können und darf Ihnen das durchaus bestätigen, dass es fantastisch gut gelungen ist, dass es es kommen Gefühle rüber, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man sitzt vor dem Fernseher und hat auf einmal ein Gefühl zu einer, ja, jetzt ist nicht negativ gemeint, aber einer Mattscheibe, wo etwas abläuft, wenn etwas rumflimmert, wo man eintaucht und auf einmal Gefühle entwickelt zu dem, was man dort sieht. Das ist vielleicht großes Kino, das ist dann offensichtlich auch eine Dokumentation. Glauben Sie mit Abstand, vielleicht können Sie es auch selbst gar nicht bewerten, weil Sie Ihre eigene Arbeit dann ja quasi bewerten müssten, ob das gelungen ist, dass Sie jetzt das Gefühl haben, das, was ich rüberbringen wollte, auch auf der Gefühlsebene durch die Scheibe Fernseher zum Zuschauer, dass da was rüberkommt, dass der was merkt, da ist irgendwas, was ich tatsächlich körperlich feststelle als Beobachter, als Zuschauer, dass das gelungen ist?
Ob das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann hoffen und wünsche mir, wenn das bei Ihnen zum Beispiel solche Gefühle auslöst, dann hat der Film vielleicht ein Stück weit das eingelöst, was ich mir versprochen habe und was ich wollte. Ich wollte nämlich ganz bewusst die Gefühlswelten auch von Männern erforschen. Für mich war das ja, ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, in diesem Film Frauen zu interviewen, nicht weil ich finde, dass Frauen nichts Kluges zum Fußball zu sagen hätten, ganz im Gegenteil, sondern ich wollte zeigen, dass der Fußball lange Zeit in den 50er, 60er, 70er Jahren eine absolut männliche Arena war. Wir hatten ein Frauenfußballverbot in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Männer haben eigentlich diese Arena Fußball mit Füßen und Händen gegen Frauen verteidigt. Und ich habe mich gefragt, warum. Und ich wollte deshalb auch, dass die Männer vor der Kamera gerne auch über ihre Gefühle sprechen, wenn sie über Franz Beckenbauer sprechen. Und Franz Beckenbauer ist jemand als kollektive Figur, durch den ja ganz viele Gefühle hin und her gehen, durchgehen, unsere Gefühle. Das ist für uns ein Gefühlsrepräsentant. So, und indem man Franz Beckenbauer erzählt, erzählt man auch was über unsere Prägung in unserer Generation, über Männlichkeiten, über das, was als männlich gilt, wann man Gefühle zeigen darf oder nicht. Und das Stadion, das Fußballstadion, war lange Zeit so eine Art Gefühlsausdrucksbühne des Mannes, des deutschen Mannes. Und auch das wollte ich erzählen. Und wenn das bei Ihnen so ankommt und wenn Sie da was gefühlt haben oder wenn Sie ja, was erlebt haben an Gefühl, dann ist das für mich ein Indikator, dass offensichtlich irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas muss gelungen sein.
Ja, es ist komisch, wenn man so drüber spricht. Wie soll das funktionieren? Ich sehe etwas, aber fühle dann, obwohl ich es gar nicht anfassen kann, sondern nur über die Augen das aufnehme. Bei mir war das zumindest der Fall. Und das muss ich auch sagen, es kommen ja viele Prominente auch zu Wort, ob Uli Hoeneß, Günther Jauch, Jürgen Klinsmann, um nur einige mal zu nennen. Bei Günther Netzer, selbst das Gefühl, wo ich das habe, wieso ist der nicht zur Lichtgestalt geworden? Spielerisch, andere Position. Aber genauso überragend, vom Auftreten her, meine ich, vergleichbar, vielleicht ein bisschen verschlossener als Franz Beckenbauer, so offen war er nicht. Wir haben Günter Netzer nachher über Jahrzehnte, kann man fast sagen, im Fernsehen als Experte erlebt. Wo ist aus Ihrer Sicht der Unterschied, dass wir nicht über eine Lichtgestalt Günter Netzer sprechen, aber über eine Lichtgestalt Franz Beckenbauer?
Das ist relativ einfach. Günter Netzer hat lieber im Schatten gearbeitet als im Licht. Wir können ja aber schon 1974 anfangen. Da hat Günter Netzer nur ein paar Minuten bei diesem unseligen Spiel gegen die DDR mitgespielt und betrachtet sich selbst nicht als Weltmeister von 1974. Also erstmal fehlt zur Lichtgestalt der überragende sportliche Erfolg. Das hat er nicht geschafft. Dann ist er nicht Trainer geworden, sondern Manager. Er konnte also nicht wie Beckenbauer ein zweites Mal Weltmeister als Trainer werden, sondern er hat sich eher um die Zahlen, um die Rechte gekümmert, also im Schatten gearbeitet. Das ist jetzt auch nicht gerade dem Licht förderlich. Und drittens hat ja Beckenbauer als OK-Chef die WM nach Deutschland geholt. Auch das hat Netzer nicht getan. Das ist eher jemand gewesen, der Strippen gezogen hat, der sich im Hintergrund gehalten hat, der eher kaufmännisch auch den Fußball gesehen hat. Und bei Beckenbauer hat man doch immer das Gefühl gehabt, dass das Kind im Mann nie losgeworden ist, dass er immer auch Kind geblieben ist und den Fußball immer so geliebt hat bis zum Schluss, wie er von Anfang an den Fußball geliebt hat. Und Lichtgestalt kann ja nur einer sein, der sich nicht nur an alle Scheinwerfer stellt und vor alle Kameras, sondern von dem dann rückspiegelnd auch ganz viel Licht ausgeht. Und das war ja auch so. Wir haben ja über Franz Beckenbauer jahrzehntelang in guter Weise gelacht. Wir haben uns erfreut an seinen Witzen, an dem Nonsens, den er manchmal erzählt hat. Der war ja so eine Art komisches Gesamtkunstwerk der alten Bundesrepublik und das haben wir auch genossen. Und auch deshalb konnte Günther Netzer das nicht werden. Der war auch dann zu ernsthaft dafür.
Ja, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Er war zu ernsthaft dafür. Der Kaiser Franz Beckenbauer hatte so eine gewisse Leichtigkeit, die man ihm auch abgenommen hat. Und Sie sagen selber, er stand auf der Sonnenseite des Lebens. Wenn ich da stehe, werfe ich Schatten. Das ist nun mal so. Und da sind andere eben drin gewesen, die nicht so glänzen konnten. Und wenn man so aus seiner eigenen Beobachtungsposition heraus Franz Beckenbauer immer wieder sich vorstellt, das sind ja so unglaubliche Geschichten. Das ist dieser Treffer beim Torwartschießen aus diesem Bierglas heraus, also wo der Ball da auf dem Glas liegt und tatsächlich unten rechts reinhüpft. Also egal, was der angefasst hat, das war ja irgendwie erfolgreich. Alles mit so einer gewissen Leichtigkeit, als wenn das so eine Normalität gewesen ist. War das, Schicksalsgegeben, hat er Glück gehabt, dass irgendjemand, weiß nicht, sein Begleitung, Schutzengel, keine Ahnung, irgendjemand gesagt hat, Franz, aus dir mache ich was ganz, ganz Großes, weil du den Menschen wiederum was ganz Großes geben kann?
Naja, das hat ja sicherlich ganz viele Faktoren, wenn jemand so erfolgreich ist wie er. Also erstmal diese Lässigkeit und Eleganz. Er ist halt Münchner und der spricht halt auch Münchnerisch. Und das ist schon mal irgendwie nicht ganz so preußisch und verbiestert wie Nordlicht und auch nicht so karg wie Nordlicht. Also Nordlicht, jemand, der aus Mecklenburg oder Hamburg oder sonst woher da oben herkommt, Schleswig-Holstein, der ist schon mal nicht so schnell mit den Worten bei der Sache. Der hat ein sonniges Naturell mitbekommen. Der hat eine Sprache mitbekommen, die uns irgendwie anspricht. Der sah einfach sehr gut aus, weshalb er sich auch als Werbepartner gut eignete. Und dann hat er dieses überirdische Talent gehabt. Der Robert Schwan, sein Manager, sagt ja auch in der Dokumentation, du solltest dem lieben Herrgott jeden Tag danken, dass er dich so gemacht hat, wie du bist, mit deinem Talent. Und dann hat er eben dieses unverschämte Talent, gut Fußball spielen zu können, gut auszusehen und zu einer Zeit als Fußballer groß zu werden, wo der Fußball erst beginnt, sich zu professionalisieren und Fußball überhaupt erst anerkannt wird. In der Generation davor, in der Seeler-Generation, war Fußball Sport und das waren 11 Kameraden und das war auch alles eine tolle Freizeitbeschäftigung, aber dass man davon wirklich leben konnte, so wie Beckenbauer davon leben konnte, dass man damit reich werden konnte, dass man so eine Art Star werden konnte, der weit über den Fußballsektor hinaus wichtig für die Gesellschaft offenbar war. So wichtig, dass Politiker seine Nähe gesucht haben. Das fand ja alles erst mit Beckenbauer statt. Da war Beckenbauer auch als erster Fußballer, der einen persönlichen Manager hatte, jemand, der die Professionalisierung des Fußballs ganz entschieden vorangetrieben hat.
Ja, Sie sprechen so ein bisschen diese politische Geschichte an. Ich muss zugeben, ich kann mich daran erinnern, als der Kaiser Nationaltrainer war, 1990 Weltmeister, also Teamchef ist er offiziell, da haben ja viele gesagt, der kann übers Wasser laufen. Das ist wir haben es ein paar Mal gesagt, lichtgeschaltet, ohne jegliche Kritik, egal was er machte, es war Erfolg. Ich hatte damals das Gefühl, wenn der sich zur Wahl zum Bundeskanzler gestellt hätte, der wäre gewählt worden. Geht das zu weit oder ist das schon die richtige Richtung?
Das geht zu weit, genauso wie man über Thomas Gottschalk oder Günther Jauch lange Zeit gesagt hat, dass die Bundespräsidenten werden könnten. Es zeigt aber dieser Wunsch oder diese Vorstellung, sie könnten es werden, wenn sie denn wollten, zeigt ja einfach ihre ungemeine Popularität an und dass man ihnen zutraut, selbst Probleme eines Landes zu lösen, die sich eben nicht von einem Fußballer lösen lassen. Also das geht natürlich zu weit, aber der Wunsch geht nicht zu weit oder die Vorstellung, dass er das könnte, drückt einfach aus, was für einen überragenden Stellenwert er in der Fußballkultur, aber auch überhaupt in der Kultur der Gesellschaft hatte.
Und das als Fußballer. Völlig unvorstellbar früher. Fußballer und Kultur oder die Annahme aus der Kultur heraus, einen Fußballer zu akzeptieren und sagen, ja bitte, hier sei ein Teil von uns. Und der hat sich ja dann durchaus mit sehr prominenten Personen umgeben, aber auch genauso gerne von diesen Personen aufgenommen worden, um sich mit ihm wiederum zu zeigen. Heute ist Veröffentlichung. Erstmals zu sehen, Ihre Dokumentation, die mir sehr gut gelungen ist, bin da sehr angetan gewesen, habe das eben mal versucht darzustellen. Das hat mich sehr berührt. Allerdings war Magenta TV, liebe Fußballfreunde, also wenn ihr dieses Pay-Abo nicht habt, müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein. Anfang Januar gibt es das dann bei Arte und dem ZDF im Free. Dann als Director's Cut. Was sieht man denn da, was man bei Magenta nicht sieht?
Also, das ist einfach nur eine hübsche Verkaufsformel. Man sieht vielleicht noch mal einen anderen Interviewpartner, aber das schönere, das tollere Produkt ist für mich der Dreiteiler und den wird man dann auch bei Arte in den Mediatheken sehen können. Also das, was ich, mein Director's Cut sind diese drei Teile, die ich jetzt abgeliefert habe für Magenta, die dann eben später auch bei bei Arte zu sehen sind. Das ist das, was ich über Beckenbauer erzählen wollte.
Das ist Ihnen gelungen. Beckenbauer, der letzte Kaiser. Eine dreiteilige Dokumentation heute zu sehen bei Magenta TV. Und ich durfte mit dem Regisseur sprechen, Thorsten Körner. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es geklappt hat. Wir haben es immer wieder mal gehört, Sie leiden unter einer fürchterlichen Erkältung, wie so viele in dieser Zeit. War es eine Quälerei oder ging es denn einigermaßen?
Nein, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und wenn der doofe Husten nicht gewesen wäre, dann wäre ich auch noch wortfreudiger gewesen und hätte noch mehr gesprochen, falls das eine Drohung gewesen sein sollte. Ich hoffe, dass das nicht so rüberkommt. Also mir hat Spaß gemacht und ich gehe jetzt wieder meine Salbei-Tabletten lutschen.
Ach ja. Ja, was kann ich Ihnen denn empfehlen? Also wenn wir Moderatoren da Probleme haben, wir müssen ja nun auch stimmlichmäßig ständig funktionieren. Weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf, aber in meine Medizinkiste steckt hier immer was von Gelo Revoice Halstabletten.
Habe ich alles.
Haben Sie? Gut, okay. Weil das sind Wunderdinge.
Ja, meine Frau ist Sprecherin, also ich bin mit allen Sachen, die die Stimme pflegen, bestens vertraut und versorgt. Aber vielen Dank für die Anteilnahme.
Dann kann das ja nur aufwärts gehen. Thorsten Körner, nochmal vielen, vielen Dank, viel Erfolg. Ja, der nächste Grimme-Preis ist dann schon reserviert, ne, oder?
Das wäre schön. Daumen drücken. Danke.
Dankeschön, Herr Körner. Alles Gute wünsche ich
Ihnen. Ciao.
Gute Besserung.
Ja,
tschüss.
Ciao, tschüss. Danke.
Vielen Dank, Thorsten Körner. Und nochmal Respekt fürs Durchhalten. Trotz der stimmlichen Probleme hat es doch ganz gut funktioniert. Und ich denke, wir haben dort diese Dokumentation mal näher vorstellen können. Beckenbauer, der letzte Kaiser, ab heute im Programm bei Magenta TV. Anfang Januar als Director's Cut. Der ist dann etwas länger. Auf Arte und im ZDF. Danke nochmal, Thorsten Körner, und ich hoffe, dass die Gesundheit bald wieder zurückkehrt. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr rennt jetzt sofort zu Magenta TV und guckt euch das an. Lohnenswert, absolut lohnenswert. Dann sage ich schönen Dank, wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.